Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 151. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hi, hallo.
Fast genesen bist du hoffentlich. Du klingst zumindest so, hast aber gerade auch noch einen Tee getrunken, wie ich gehört habe.
Ich habe auch noch mal einen hier stehen. Ich bin also gut vorbereitet. Ich hoffe, es gibt keinen spontanen Hustenanfall.
Ja, der Frosch ist zumindest aktuell noch nicht mit im Raum. Worüber sprechen wir heute? Wir müssen mal wieder, Fabian, eine Folge den Preisen widmen. Ich glaube, da kommt Anfang 2026, führt daran kein Weg vorbei. Du hast dir gestern mal wieder die Preisentwicklung bei Grafikkarten angesehen. Es gibt neue Meldungen zu den Preisentwicklungen bei SSDs. Nvidia soll im Zuge dessen lieber wieder mehr 8 GB Karten fertigen, die, ich erinnere mich an die Aussage eines Partners zu IFA, sich ja mal überhaupt nicht verkauft haben letztes Jahr. Also insbesondere die 5060 Ti 8 GB, die kein Mensch haben wollte, die rückt jetzt wieder in den Fokus. Aber eigentlich kriegen wir doch alle ein kostenloses Grafikkarten-Upgrade durch DLSS 4.5. Letzte Woche haben wir schon kurz drüber gesprochen, Wolfgang hat sich's angesehen, lass uns das doch nochmal miteinander verbinden. Und du erzählst mir noch, was bei der Benchmark-Entwicklung falsch laufen kann. Ja, haben wir gerade noch überlegt, ob wir drüber sprechen, aber ich wollte dich mal wieder mit deinem Wissen glänzen lassen in diesem Podcast. Das also heute ganz zum Schluss. Lass uns anfangen. Auf geht's. Fabian.
Ja, ich muss mich ja immer sehr zusammenreißen, wenn du diese saloppe Einleitung da, die Inhaltszusammenfassung gibst.
Ja, wir wollen ja schnell durch bis zum Intro. Ja, bitte. Jetzt hast du alle Zeit der Welt.
Jetzt zäumen wir das nicht wieder von hinten auf, das Pferd, sondern jetzt gehen wir da schön gerade geordnet durch, damit es nicht wieder so ein Kauderwelsch wird. Denn wir sollen uns ja entzerren und ein wenig... Ja.
Und wir sprechen über Preise. Und jetzt hört der ein oder andere schon gar nicht mehr zu oder ist hellhörig geworden. Aber klar, es ist ein Dauerthema. Wir hatten es letztes Jahr auch schon immer mal. Die Grafikkarten sind hinten raus wieder teurer geworden. Das große Thema ist natürlich ab Q4 gewesen, was bei RAM und SSDs und HDDs passiert ist. Aber das neue Jahr zeigt, bei Grafikkarten ist jetzt nach Weihnachten alles andere als Entspannung angesagt, sondern Fabian, du hast es dir gestern mal wieder angeguckt. Übel sieht's aus, richtig?
Ja, also noch sieht es nicht übel aus, würde ich sagen, aber der Ausblick ist halt übel, wenn man das kombiniert mit dem, was wir halt eben wissen, was bei Speicher, was bei Arbeitsspeicher schon passiert ist. Also die Ausgangslage ist ja, dass wir seit, sagen wir mal, seit August eine Verdreifachung bis Vervierfachung der Arbeitsspeicherpreise haben, weil die Speichermodule teurer wurden. Jetzt haben wir im Dezember langsam bemerkt, mit den SSDs zieht es jetzt auch an. Und Grafikkarten offensichtlich jetzt im Januar, dass wir jetzt auf breiter Fläche beobachten können. 5090 ging auch schon so im September, Oktober los. Das möchte noch andere Gründe gehabt haben, eventuell als nur den RAM. Aber jetzt sieht es eigentlich durch die beiden Portfolios von AMD und Nvidia hinweg, also was die aktuellen Generationen angeht, sind Entwicklungen in eine Richtung sichtbar, die den Spielern nicht gefallen dürften. Warum das vielleicht so lange gedauert hat, was heißt so lange, warum das ein paar Monate länger gedauert hat als bei Arbeitsspeichern, ich vermute, der Vorlauf ist da einfach viel größer. Also zum einen ist es aufwendiger, eine Grafikkarte herzustellen als ein RAM-Riegel, zum anderen wird der Speicher ja von Nvidia und AMD vorab gekauft, dann als Bündel mit einer GPU zusammen an die Boardpartner rausgegeben. Da wird einfach ein paar Monate mehr Vorlauf drin gewesen sein, bis dann halt tatsächlich Preise an die Endkunden weitergegeben werden müssen.
Ja, und Arbeitsspeicher, wir erinnern uns, du ja vielleicht schon nicht mehr, aber ich erinnere mich ja noch an diese 40 Seiten Kataloganzeigen in Computerfachzeitschriften um die Jahrtausendwende, wo bei Arbeitsspeicher schon immer dran stand, dass es Tagespreise sind, weil man da schon immer wusste, dass es da ein Auf und Ab der Preise gibt und sich deswegen branchenweit noch niemand gerne viel Ware auf Lager gelegt hat. Und so tickt der Markt bis heute. Und jetzt tickt er halt auch in dieser Phase der absoluten Unsicherheit immer noch so und hat sich halt deswegen dann auch extrem schnell an die neuen Situationen anpassen müssen, weil es eben keine Lagerware mehr gab. Aber bei Grafikkarten war es anders, ja. Und jetzt zieht's an. Wir hatten die Gerüchte, vielleicht frühstücken wir AMD erst ab. Das sind ja ein paar weniger Grafikkarten, die du dir da auch auf Basis unseres Verfügbarkeitsdeals-Preis-Bot-Überblicks angesehen hast. die als erstes ab. Da gab es ja schon Gerüchte letztes Jahr. Dann hieß es, glaube ich, am Ende, wie viele Dollar waren es jetzt pro 8 Gigabyte? 20 pro 8 oder 10 pro 8?
Das wurde nochmal nach oben korrigiert. Ich glaube, zuerst waren es 10% oder sowas, hatten sie gesagt. Und dann genau gab es, glaube ich, 10 oder 20 Dollar, wurde dann irgendwann gesagt, pro 8 Gigabyte. Aber das sind ja alles Momentaufnahmen. Also ich glaube nicht, dass es
so, also die Grafikkarten, wir reden hier von 9070 XT, 9070 und 9060 XT, 16 Gigabyte, die wir jetzt auch mit diesen Preisspots-Weiterhin beobachten in einer Reihe namhafter deutscher Online-Shops.
Was ja total komfortabel ist, ne? Also anders als beim RAM oder bei den SSDs müssen wir nicht hingehen und uns mühsam aus dem Preisvergleich eine Tabelle mit 10 Produkten zusammenbasteln und die manuell rekonstruieren, den Preisverlauf, sondern wir haben halt den Bot, der das als Abfallprodukt hergibt.
Danke,
das
war Steffen.
Jetzt, ja, danke, Steffen.
Für wochenlange Arbeit.
Das war jetzt monatelang nicht sonderlich spannend, aber jetzt lohnt es sich wieder.
Ja, und kleiner Hinweis, da gibt es ja auch weiterhin Telegram, Discord und sonst was Channel, wo man gezielt bestimmten Karten folgen kann, wenn man dann doch der Ansicht war, Anfang dieses Jahres nach den immens gestiegenen Weihnachtspreisen kauft man sich dann günstig eine Grafikkarte und jetzt da sitzt und denkt, um Gottes Willen, was ist jetzt los? Ja, aber zurück zu AMD. Mhm. Da ging es das ganze Jahr über ja tendenziell runter mit den Preisen und jetzt ist es zuletzt deutlich gedreht.
Also wirklich so, wirklich quasi monoton fallend, wenn man so möchte, seit dem Release hat sich kaum ein Plateau eingestellt, wenn überhaupt erst so im Dezember. Und wirklich ziemlich punktgenau zum Jahreswechsel haben dann die Preise begonnen anzuziehen. Und zwar bei allen drei Radeons, die wir hier beobachten. Also 9070 XT, 9070 und 9060 XT 16 Gigabyte. Wir haben ja sowohl die Bestpreise, also das günstigste Modell, das unser Bot an einem Tag findet, egal welches Custom Design, egal welcher Händler.
Und einfach beobachtet, der Bot grast halt die Shops ab nach neuen Einträgen.
Ja. Und das günstigste, das nehmen wir einmal mit auf in diesen Graphen. Zum anderen haben wir aber auch den Median. Will meinen, der Bot schaut sich an, das sind alle Angebote von Radeon Grafikkarten, die ich heute gefunden habe. Und dann zieht er die Hälfte, sagt, die eine Hälfte war teurer, die andere Hälfte war günstiger. Und der Wert in der Mitte, das ist dann der Median. Das heißt, man kriegt einen guten Überblick darüber, wieso das gesamte Gefüge der verschiedenen Custom Designs aktuell bepreist ist. Denn man möchte ja eventuell nicht das günstigste, das vielleicht laut ist, sondern eins mit guter Kühlung, das ist ein bisschen teurer. Auf der anderen Seite wollten wir nicht den Durchschnitt nehmen, weil dann hätte ein FE-Drop bei Nvidia oder irgendein absurdes Custom-Design für 5.000 Euro den Wert hart verzerrt. Da hätte Median so. Und wenn wir uns den anschauen, dann sind wir jetzt innerhalb von 2 Wochen bei der 9070 von 600 Euro im Mittel auf 700 Euro gestiegen heute. Und haben damit das Niveau erreicht, das man im Dezember für eine 9070 XT gezahlt hat. Während die 9070 XT fast genau den gleichen Anstieg hingelegt hat, wenn wir uns auf die Bestpreise konzentrieren, dann gab es die 9070 zum Beispiel für um die 500 Euro vor ein paar Wochen. Jetzt muss man froh sein, wenn man sie für unter 600 Euro bekommt.
Ja, und vielleicht auch nochmal anzumerken, es gab jetzt auch schon Zeiten unterjährig, da hat der Bot dann teilweise Angebote, neue Angebote waren dann teilweise eben nicht unbedingt die günstigsten, die es aktuell schon am Markt gab. Das heißt, der Bot hat dann nicht jeden Tag, neue Bestpreise vermeldet, weil im vorgestern vielleicht schon ein anderer Shop eine Grafikkarte günstiger ins Portfolio aufgenommen hat und es die immer noch gab. Aber zuletzt sah es, wenn man den Quervergleich mit dem gemacht hat, was auf Geizhals gelistet wird, und da listen Hersteller auch weiterhin nicht unbedingt alles, weil sie wissen, da müssen sie auch wieder was abgeben an Geizhals für die Listung, dann machen sie es doch lieber direkt über ihren Shop, ohne dass man groß darauf hinweist, die ist sowieso sofort weg. Da meldet der Bot jetzt mittlerweile dann doch in der Regel günstigere Angebote als das, was überhaupt den Weg noch auf Geizhals schafft, weil das hat ja auch immer so ein bisschen so ein Refresh. Die Geizhals aktualisiert ja, grast ja nicht jede Seite jede Sekunde ab. Und das heißt, es gibt jetzt schon aktuell wieder einen ziemlich guten, optimalen Blick auf die Preise.
Genau, und es gibt halt auch wieder mehr Dynamik, mehr Bewegung, was das angeht. Ja. Gute Angebote halten weniger lang. Also dreimal auf Holz geklopft, aber da deutet sich eventuell auch schon eine Art Knappheit an, zumindest zu dem Preisniveau, das wir halt aktuell noch haben. Denn die Tendenz bei all dem zeigt ja nach oben. Was hier noch anzumerken ist, die 9060 XT 16 GB. Ich weiß nicht, was mit dem 8 GB Modell ist. Das haben wir nicht drin im Preisvergleich.
Ja, wir haben ja damals gesagt, die ist doof, die tracken wir nicht.
Ja, genau.
Durchaus bis heute kontrovers.
Also das ist kein Nvidia-Hate. Bei Nvidia tracken wir die 5060 8 GB auch nicht. Kein AMD-Hate, meinte ich. Sind halt für unsere Community nicht interessant. Wenn wir uns aber die anschauen, da ist es noch nicht ganz so ausgeprägt. Auch da gibt es einen Anstieg, was die Preise angeht, aber halt eben nicht um 100 Euro, sondern vielleicht um 50. Gut, klar, die Grafikkarte ist auch günstiger, aber vor allem, wenn man auf die Bestpreise schaut, da gibt es vereinzelt noch gute Angebote. Sie werden weniger, Trend geht nach oben, aber es erwischt eben die Grafikkarten, die teureren Modelle zuerst.
Also Fazit AMD, die kolportierten Preiserhöhungen sieht man jetzt aber letztendlich seit dem Jahreswechsel.
Also wir sind inzwischen über 10%. Ja. Also die 10%, die da noch im Dezember rumgegeistert haben oder November, was das war, da sind wir inzwischen drüber hinaus. Binnen 2 Wochen. Das ist halt das Bemerkenswerte.
Ja. So, und wenn wir zu Nvidia gucken, da hattest du schon erwähnt, die 5090 wird letztendlich seit September geht es da wieder hoch. Ne? Also wir hatten, wenn ich mir den Verlauf nochmal angucke, Bestpreise, da gab es eigentlich jeden Tag irgendwo eine 5090 für 2060 Euro. Das waren dann Custom Designs, die vielleicht ein bisschen lauter waren. Ich glaube, so Ventus 3X war ja eine, die da regelmäßig irgendwo zu diesem Tarif angeboten wurde, die halt knapp unter dem dann zum zweiten Mal leicht gesenkten offiziellen Nvidia FE Einstiegs-UVP von mittlerweile 2099 Euro lagen. Und dann war das irgendwann, zuckte es so hin und her. Dann gab es sogar immer mal wieder Modelle für 2029 Euro. Und das hatte sich dann aber irgendwann erledigt. Ne? Ab, ich würde mal sagen, Mitte Oktober gingen dann auch die günstigsten Einstiegspreise. Es sei denn, es gab mal einen FE-Drop nach oben. Und wenn ich auf den Median gucke, du hast ihn schon angesprochen, ja, dann war halt eben im September, seit September geht es aufwärts.
Genau, aber das Aufwärtsgehen von September bis Ende Dezember hat nochmal eine andere Qualität als das, was wir da jetzt auch die letzten 2 Wochen wieder gesehen haben.
Ja. Wir sind da dann, das gab es nicht bei den anderen Karten. Ne? Die blieben eigentlich konstant, würde ich sagen.
Genau, also bei Nvidia war es so, dass alle Grafikkarten bis auf die 90 im Sommer, sagen wir mal so grob ein Plateau erreicht haben, auf dem sie dann monatelang verharrt sind. Da wurde nicht viel günstig, aber halt eben auch nicht teurer. Ja. Wenn wir uns den Median der 5090 anschauen, ja, da waren wir bei 2,6 im Sommer, sind dann auf 3.000 Euro im Schnitt, also im Mittel, hoch zum Jahreswechsel und in den 2 Wochen seitdem um 550 Euro nochmal hoch. Sodass wir inzwischen soweit sind, dass die Hälfte aller 5090 Angebote, die unser Bot findet, teurer sind als 3.500 Euro.
Ja, und dann sind wir schon wieder im März. Naja, beziehungsweise da dann sind wir eigentlich da, wo wir waren, nachdem es am Anfang ganz wild gewesen ist, ne? Wo wir Medianpreise hatten von 5.000 Euro, weil einfach nur ein Shop, ein Modell direkt nach dem Launch Anfang Februar. Also die kam ja raus am, wann war es? 30.03. glaube ich. 30.01. Da gab es Anfang Februar, gab es ja teilweise nur eine Karte mal für 10 Sekunden irgendwo und die hat dann halt 5.000 Euro gekostet und den Durchschnittspreis des Tages gebildet. Und danach, als es dann ein bisschen mehr Ware gab, waren wir irgendwie bei 3,5 und da sind wir jetzt wieder. Ja. Also hat einer einfach nur auf den Kalender geguckt, gesagt, haben wieder Januar, wir brauchen wieder 3,5.
Naja, also ich meine, es ist bei Grafikkarten ja tatsächlich so, dass die Preise zum Winter in der Regel hochgehen. Und dann in den Sommer rein wieder fallen. Einfach weil der Winter die Jahreszeit ist, wo Leute eher am PC spielen. Ich meine, das ist für uns Computerbastler natürlich egal. Wir spielen immer am PC, aber der gemeine Casual Gamer, ne, der ist im Sommer dann eher draußen. Und also diese zyklische Entwicklung sei gesetzt. Aber das, was wir jetzt die letzten 2 Wochen erleben, wie gesagt, das geht weit darüber hinaus. Wenn wir uns die 5080 zum Beispiel anschauen, genau. Auch hier gilt, kleinere Modelle, ja, 50, 80 kleineres Modell, das ist wieder exemplarisch für diese Generation. Aber auch hier gilt, es ist nicht so stark betroffen wie das Top-Modell. Da hatten wir wirklich über viele Monate hinweg ein Plateau, dass man sie für gut 1.000 Euro bekommen hat. Dann ging es interessanterweise um Weihnachten rum sogar runter auf ja, knapp 900 Euro. Jetzt sind wir wieder bei 1.100 Euro. Also auch wieder auf einem Niveau, das wir zuletzt im April hatten.
Also BBS-Preise, die niedrigsten Preise neuer Angebote.
Ja. Im Median auch 100 Euro mehr, 250 sogar vielleicht im Vergleich zu diesem Plateau. Und wir sehen inzwischen diese Ausschläge, dass es in den letzten Wochen, ein, zwei Wochen hochgeht, auch bei der 5070 Ti, bei der 5070 und sogar schon bei der 16 GB Variante der 5060 Ti.
Ja. So, und jetzt gibt es ja Gerüchte, dass die ja aber auch alle, also ne, woran liegt das? Wollen jetzt plötzlich viel mehr Kunden diese Grafikkarten kaufen? Ja, du hast sicherlich recht, die dunkle Jahreszeit. Auf der anderen Seite ist jetzt das Weihnachtsgeschäft durch, das Weihnachtsgeld vielleicht auch schon ausgegeben. Man könnte jetzt eigentlich eher meinen, dass das Interesse an neuen Grafikkarten, auch wenn es noch zwei Monate sehr dunkel bleibt, eher gesunken ist. Gerüchten zufolge steht ja vielmehr dann letztendlich hinter dieser aktuellen Entwicklung auch, dass Nvidia die Produktion eingekürzt haben soll. Ich meine, da gibt es keine Bestätigung, aber die Gerüchte halten sich ja hartnäckig, wo es heißt, die großen Karten mit dem vielen Speicher, der jetzt sehr teuer ist im Einkauf und woanders auch noch mehr Geld abwerfen könnte, da dreht man jetzt halt, geht man einen Gang zurück und schiebt den Fokus lieber auf die Karten, die man auch in Zukunft noch günstig anbieten könnte, weil nur die Hälfte Speicher drauf ist oder generell sehr wenig Speicher, nämlich die 8 GB Modelle. Was glaubst du, ist da dran?
Es ist halt, also das Interessante ist ja, dass es ein Auf und Ab ist. Wir kriegen diese Gerüchte natürlich aus Asien, aus dem, ich sage immer gerne aus den Kreisen der Boardpartner, aber woher das genau kommt, das kann man nicht wirklich nachvollziehen.
Ja, da gibt es ja Board-Channels, ist ja so ein chinesisches Branchenforum, man muss da auch einen Account haben, ich weiß nicht, ob für alle Bereiche, aber ich glaube doch, und da unterhält sich die Branche über Dinge, über die sie sich eigentlich unterhalten sollte.
Man geht quasi davon aus, wenn es die Leute, wenn man das oft genug aus diesen Kreisen hört, von verschiedenen Seiten, dann wird wohl wahrscheinlich was dran sein. Ne? Das ist dann halt der Maßstab bei diesen Gerüchten. Und wenn das Ganze auch noch plausibel klingt. Und das war hier tatsächlich der Fall, denn wir haben ja selber gehört aus von unseren Kontakten auf den Messen, die 8 GB Grafikkarten, die verkaufen sich nicht. Zumindest nicht hier im europäischen Raum. Und oder im amerikanischen bestimmt auch nicht. Und deswegen hieß es dann ja zuerst so September, Oktober rum, oder vielleicht schon im August, dass Nvidia die Produktion der 8 GB Modelle halt eben ein bisschen zügeln wolle. Also insbesondere der 5060 die 8 GB, aber auch der 5060 mit 8 GB. Einfach weil sich nicht viele Abnehmer finden. Wer hätte es gedacht? Nach einer 3060 12 GB. Ja, egal. Und dann hieß es im Oktober, November, Dezember, Moment mal, die 16 GB Grafikkarten, insbesondere die 5060 Ti 16 GB und die 5070 Ti 16 GB, wo also vergleichsweise viel Speicher im Verhältnis zur GPU verbaut wird, die wird Nvidia jetzt weniger produzieren, einfach um sich diese Kosten zu sparen. Ne? Also man muss sich das halt vor Augen führen. Ja, eine 5090 hat 32 GB, aber sie kostet halt auch das 4- bis 5-fache einer 5070 Ti. Insofern ist das Gigabyte Speicher für Nvidia bei der 5070 Ti oder bei der 5060 Ti sehr viel teurer. Nvidia will sich natürlich die wundervolle Marge, die sie haben, kaputt machen. Also ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll zu sagen, dann produzieren wir halt weniger davon. Und was ist jetzt wiederum sehr günstig? Grafikkarten, die wenig Speicher haben. Also quasi Nvidias Kernkompetenz, wenn man so möchte.
Ja.
Und deswegen jetzt im Januar wieder das Gerücht, die 8 GB Modelle, die sollen den Fokus bekommen.
Und ja, weil sie natürlich auch Preispunkte am ehesten noch besetzen können. Das ist natürlich auch wieder, sage ich mal, völlig rational nachvollziehbar. Sie können halt damit die niedrigsten Preispunkte margenstärksten bedienen.
Wenn eh alles teurer wird, kann sich eh niemand mehr eine 5090, eine 5080
leisten. Ja, so ist es halt. Ne? Oder wenn alle im Sommer noch gesagt haben, nee, also die 5060 Ti 8 GB, die kaufe ich mir nicht. Ich nehme die 16er. Ja gut, wenn es die jetzt nur noch zum absurden Aufpreis gibt, dann überlegt man sich das vielleicht ein zweites Mal.
Ja.
Also wir haben da keine eigenen Insights, die das absolut bestätigen. Aber ich denke auch der Blick auf die Preisentwicklung, wo sich zum Beispiel bei der 5060 Ti 8 GB die Tage gemessen an dem, was unser Bot so findet, noch nichts getan hat, die zeigen ja, dass es in diese Richtung geht und es nicht allein die Nachfrage der Kunden ist oder weil die Karten jetzt so viel mehr kosten müssen, sondern ich denke auch die Händler wieder dann Teil mit reinspielen, weil sie auch sehen, dass sie da viel weniger nachbekommen werden und damit natürlich auch mehr Preise für die Ware, die sie rankriegen, höhere Preise für die Ware, die sie noch kriegen werden.
Ja, und dann, also dann haben wir jetzt schon die beiden Aspekte, dass wir sagen, Grafikkarten werden in der Produktion teurer, sie werden weniger häufig hergestellt. Das sind ja schon zwei Sachen, die zu höheren Preisen führen. Die dritte wäre eventuell, vielleicht haben Leute ja die letzten paar Monate keine neue Grafikkarte gekauft, weil sie fest davon ausgegangen sind, dass es im Januar oder im Februar doch bestimmt einen super Refresh geben wird. Also RTX 50, 70 Super, 50, 70 Ti Super, 50, 80 Super mit jeweils 50% mehr Grafikspeicher aufgrund der 3 GB Chips. Was wir ja im Sommer noch für die CES kolportiert hatten in der Gerüchteküche, was dann irgendwann aufs zweite oder aufs dritte Quartal gewandert ist im Laufe des Herbstes, wo es aber ja jetzt inzwischen heißt, wird es gar nicht geben. Also es soll keinen Super Refresh geben, der aktuellen Kenntnislage nach. Sodass die nächsten neuen Grafikkarten realistisch gesehen im zweiten Halbjahr 2027 bevorstehen. Das heißt, wer sich jetzt überlegt hatte, ich will eigentlich eine neue Grafikkarte, der jetzt nicht noch 2 Jahre darauf warten oder 1,5 Jahre, sind wir mal optimistisch, darauf warten will, naja, dann muss der halt auch jetzt kaufen. Und mit der Aussicht, die wir aktuell haben, halt auch wirklich jetzt.
Ja, genau. Und ja, da kann man sich dann in einem halben Jahr auch wieder in die Nesseln gesetzt haben, weil es dann doch wieder günstiger geworden ist. Aber wer hätte es gedacht? Es haben ja durchaus einige dieses Mal relativ früh probiert zuzuschlagen, weil man aus der 40er-Serie glaubte, gelernt zu haben, dass es hinten raus dann nur wieder ganz schlimm werden wird. Nachdem es da ja auch im ersten Sommer dann oder dann als super durch war, dann im zweiten Sommer dann deutlich niedrige Preise gegeben hat, erinnern wir uns alle, als dann klar wurde, die 50er-Serie kommt dann zu CES Anfang 25, war dann plötzlich kaum noch Ware der alten Grafikkarten da und das wurde teuer. Ja. Und dann hat man dieses Mal, fand ich, erstmal gedacht, es wird nicht so kommen, weil es überhaupt nicht so aussah. Es sank kontinuierlich, aber jetzt hat es sich halt wieder genauso eingestellt, obwohl wir gar keinen Nachfolger haben, was natürlich das Absurde dann in diesem Fall ist. Ne? Also es gibt keinen Nachfolger, der dafür gesorgt hat, dass man den Vorgänger schon früher, als man das sonst kannte, vom Markt genommen hat, weil er sonst dem Nachfolger halt wirklich noch krasser als früher schon Konkurrenz gemacht hätte. Und deswegen sind jetzt, glaube ich, viele so weit zu sagen, so, okay, dann schlage ich jetzt zu, weil was, ne? Aber wir sind ja weder, geben wir hier Finanzberatung noch Grafik.
Also ich meine, die beste Anlageempfehlung wäre es halt gewesen, damals zum Release der 4090 zu raten, kauft ihr eine 4090.
Ja, das, danke, Fabian.
Die hat hier das Portfolio geknallt, aber man kann es nicht wissen. Also wenn wir uns aktuell die Lage anschauen, wie es schon bergauf geht und wenn wir uns ansehen, was beim Speicher halt eben prophezeit wird. Ich meine, wir haben im September habe ich auch noch geschmunzelt, als sich da irgendwelche CEOs von Speicherentwicklern hingestellt haben und gemeint haben,
so Frotzeleien.
Ja, Engpass bis 2028, kauft jetzt. Ja, natürlich sagst du das als CEO. Ne? Inzwischen denke ich mir, oh, ja, Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, ich halte es vielleicht sogar für realistisch, dass es bei Grafikkarten in diesem Jahr noch sehr, sehr bitter werden könnte. Und das ist ja leider eine Realität, die wir PC-Spieler seit einem Jahrzehnt absolut gewohnt sind. Wir hatten eine Mining-Krise sagen wir das Mining-Hype? Wir sagen ja auch KI-Boom, nicht KI-Krise. Und hatten wir um 2018 nicht. Rum, hatten wir es um 2021 rum. Dann dachte man, hat es hinter sich, dann hat Nvidia aber erkannt, dass die Preise gezahlt werden, hat mit RTX 40 und 50 die Namensschema der Klassen, der GPU-Klassen komplett über den Haufen geschmissen.
Die Titan, über die wir uns alle nur aufgeregt haben, preislich, aber es war ja einfach auch eine Titan zur Serie gemacht, ne, als die 90er.
Also ich meine, die Überschrift des Artikels, den wir gestern hatten, ist ja, Gaming-Grafikkarten werden 2026 wieder deutlich teurer. Es haben sich sehr viele Leute beschwert, was soll das denn heißen, wann waren sie denn jemals günstiger? Ja. Es ist, der Titel war so gedacht von wegen, es ist mal wieder so weit, sie werden noch teurer, aber klar, kann man natürlich auch so verstehen und ja, sie waren nie wirklich günstiger in den letzten Jahren. Ja. Sie sind eh schon gebeutelt, die Preise, jetzt geht es bei den Grafikkarten hoch und es ist ja jetzt nicht so, dass alle anderen Komponenten aktuell günstig verfügbar werden. Ich meine, den RAM hatten wir schon erwähnt, SSDs ziehen an, Festplatten ziehen an, wir haben die ersten Berichte, dass es auch bei Netzteilen langsam enger werden soll. Warum? Weil das KI-Business, die Datencenter, die Datacenters, die Supercomputer, das alles auffuttern, die man braucht, um generative Sprachmodelle zu trainieren und um die Inferenz darauf zu arbeiten zu lassen, also sie auch zu nutzen.
Ja, und jetzt und, sicherlich keine ATX-Netzteile, aber auch die werden wieder in Fabriken gefertigt, ja, die ja dann auch wiederum die Netzteile für die Server bauen und die Komponenten sind teilweise die gleichen und ja.
Genau, also haben wir hier eine Kaskade von Produkten, die teurer werden wegen KI und ich fühle mit dem Dell-CEO, der erkannt hat, dass der KI-Boom geschäftsschädigend ist für das Endkunden, das Privatkundengeschäft.
Ja, mein Tipp wäre eigentlich wirklich auch in dieser Situation, wo wenn man sich eine neue Grafikkarte kaufen will oder vielleicht auch muss, dann ja nicht an dem Nachmittag, wo man feststellt, dass man sie sich kaufen will oder kaufen muss, sondern schon noch mal gucken. Es gibt günstigere Angebote. Ich meine, wer könnte uns jetzt wieder helfen, Fabian?
Der FE-Drop.
Nvidia mit FE-Drops jeden Tag. Er wird halt auch nicht passieren.
Ich glaube, also, die haben andere
Prioritäten. Der letzte war am 5. Dezember, sagt unser Bot. Klar, wenn das passiert, dann ist aktuell nicht so günstig zu haben wie die Grafikkarten von Nvidia. Gut, muss man sich bei der 5090 dann eben auch überlegen. Sie hat ihre Nachteile als Founders Edition. Sie sieht zwar super toll aus, aber ja, es ist auch nicht trivial, wenn da dann was ist.
Mit Feuerleuchter bereitstellen, direkt neben
dem Gehäuse. Dreiteiligen PCB. Was sehr zickig ist, was die PCI Express Anbindungen anbelangt, weil sie ja auch noch mal mit dem Riser auf der Karte arbeitet und so weiter und so fort. Also auch das ist kein Allheilmittel und ja, es gab keinen Drop seit Anfang Dezember. Nvidia will auch darüber nicht erstens keine Grafikkarten verramschen und zweitens, also wenn man das jetzt für 2099 Euro so sagen darf, aber relativ ist es dann ja so mittlerweile wieder und die Partner werden sich da auch nicht drüber freuen, wenn Nvidia jetzt Zehntausende, Hunderttausende GPUs gar nicht mehr extern verkauft, was diese Misere für die Partner noch gravierender macht, sondern halt direkt als FE-Drops da raushaut. Insofern, da ist keine Rettung zu erwarten. Und ich würde jetzt nämlich dann direkt zum Retter in der Not kommen, Fabian. Aber vielleicht wolltest du auch noch ein abschließendes Wort zu den Preisentwicklungen, die wir aktuell sehen.
Ja, also es ist halt die Ungewissheit. Ne? Es fühlt sich nicht gut an zu sagen, kauft jetzt noch eine Grafikkarte. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber es geht halt uns eher darum, einfach darauf hinzuweisen, Achtung, da brodelt was, da bahnt sich was an. Seid informiert, falls ihr in die Bredouille kommen könntet, in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren eine neue Grafikkarte zu brauchen, denkt nochmal drüber nach. Aber ich hatte ja auch eine Umfrage unten reingesetzt, 70% unserer User sagen, ja, was, neue Grafikkarte brauche ich nicht, ich bin bestens gerüstet.
Genau, und da gibt es natürlich auch zwei Aspekte. Erstens, man hat schon eine der schnellsten Grafikkarten, drei eigentlich, die es für Geld zu kaufen gibt. Zweitens, vielleicht hat man gar nicht eine der schnellsten Grafikkarten, sondern sie reicht einem trotzdem für das, was man damit vorhat. Oder drittens, man weiß, aus der Not eine Tugend zu machen und kommt dann eben damit zurecht, die nächsten Jahre eine Upscaling-Stufe aggressiver zu spielen oder das letzte bisschen Schattenklarheit nicht nutzen zu wollen. Oder auch auf seinem UAD-Monitor mal in WQAD zu spielen.
Hey, hör auf damit. Keine. Ja. Never ever. So, lieber DLSS auf Ultra-Performance stellen, als
so,
die Auflösung.
Genau, und jetzt zweites Thema, was ja damit verknüpft ist. Wir hatten letzte Woche schon mal darüber gesprochen, weil es ja angekündigt wurde zu CES. Nvidia hat uns zwar keine neuen Grafikkarten, die sich eh keiner leisten können würde, geschenkt mit mehr Speicher. Geschenkt, beschert, sondern ein neues DLSS 4.5, was mit Super Resolution auf allen RTX läuft. Sternchen dran. Und den MFG-Faktor von 4x auf 6x anhiebt auf RTX 50 irgendwann im Frühjahr, weil dann 5 statt 3 KI-Zwischenbilder generiert werden können. So, insofern schwingt da ja mal wieder mit und das ist ja auch das, was Jensen letztendlich ja aber auch Spielern mittlerweile sagt. Raw Power, also auch neue Grafikkarten mit neuen größeren GPUs, die immer mehr Leistungsaufnahme, das ist doch nicht mehr der Weg. Letztendlich geht es doch in Richtung clever KI-Rendering und wir sehen ja auch, wie gut es funktioniert in vielen Bereichen. Kann man da nicht sagen, Fabian, wir haben doch jetzt letztendlich die neue Generation schon gesehen, nämlich in Form von DLSS 4.5 und man muss sich doch nicht darüber aufregen.
Also, das sind jetzt wieder so viele pauschale, endgültige Aussagen, dass ich jetzt
Stammtischfloskeln.
Nee, also die Flucht nach vorne, was die Software angeht für die Computergrafik, die NVIDIA ja, wenn man so möchte, seit 2018, seit Turing immer wieder stärker, mit jeder Generation noch deutlicher forciert, wenn man böse sein möchte. Die ist gerechtfertigt und die ist auch sinnvoll, meiner Meinung nach. Ja. Klar, NVIDIA ist zum größten Teil selbst daran schuld, dass Gaming-Grafikkarten so viel teurer sind, als sie das noch vor einigen Jahren waren. Aber auch TSMC hat ja seinen Anteil daran. Also wenn wir uns anschauen, was neue Fertigungsstufen kosten pro Chipfläche, dann sind wir leider inzwischen auf einem Niveau, wo es nicht per se günstiger wird, eine neue Fertigung zu verwenden. Denn ja, der Chip wird kleiner, aber die Fläche, die ihr trotzdem braucht, die ist trotzdem teurer als der große Chip in der alten Fertigung. Und
ja, und da hat Jensen auch wieder recht in dem Punkt, wenn ich ihn mal wieder duzen darf. Es war jetzt eben auch mit einer neuen Fertigung zuletzt nicht immer so, dass der nächste Chip, obwohl er viel leistungsfähiger geworden ist, kleiner gewesen ist.
Ja.
Also das ist eben auch nicht mehr gegeben.
Genau, wir haben die Situation, dass bestimmte Teile des Chips besser skalieren mit neuen Fertigungsgrößen als andere. Also wir können zum Beispiel immer noch mit jeder neuen Fertigung, was jetzt konkret ausgehend von einer NVIDIA-Grafikkarte, das ist ja irgendein verkappter 5-Nanometer-Prozess von TSMC, wenn man jetzt auf 3-Nanometer, auf 2-Nanometer perspektivisch gehen würde, man könnte die Logik, also die eigentlichen Recheneinheiten, die ALUs, die Shader, die könnte man noch ein gutes Stück kleiner machen dann. Die würden fast so skalieren, wie man das halt eben bei der Nomenklatur erwarten würde, von 5 auf 2 oder von 5 auf 3. Aber der Cache, und der Cache ist ja mit Ada bei NVIDIA richtig groß geworden. Da hat NVIDIA quasi den eigenen Infinity Cache eingeführt, ohne es so zu nennen. Wahrscheinlich, wenn man AMD keine Lorbeeren geben wollte, ich weiß es nicht. Bei Blackwell entsprechend auch. Der Cache nimmt einen inzwischen sehr, sehr großen Teil der GPU ein. Und der lässt sich nicht gut skalieren mehr. Da sind kaum noch Gewinne drin. Man kann die Speicherzellen nicht mehr kleiner machen, ohne dass sie nicht mehr speichern können. Dass sie nicht mehr funktionieren. Und dann wird der Cache-Anteil auf jedem kleineren Fertigungsschritt umso größer. Wenn der Rest kleiner wird, der Cache aber nicht. Das heißt, irgendwann sind die Gewinne allein deswegen diminishing returns, was die Fertigungsgröße angeht. Dann kommt hinzu, es ist ja auch alles drumherum komplexer, teurer. Soll jetzt nicht NVIDIA verteidigen per se, aber es ist was dran, dass wir aktuell einfach an einem Punkt angekommen sind, wo mehr Hardware draufschmeißen nicht mehr ausreichend ist. Das hat NVIDIA erkannt schon 2018. Man hat DLSS gestartet, was ja damals wusste niemand, was damit anzufangen. Inzwischen kann man ja sagen, es ist ein absolutes eine absolute Erfolgsgeschichte, jetzt konkret auf Super Resolution bezogen sowieso. Aber ist 4.5 da jetzt der nächste große Durchbruch, der so einen Satz macht wie zuvor DLSS 3 und DLSS 4? Wolfgang hat es sich ja jetzt inzwischen angeschaut, hat es getestet. Und ich würde sagen, nein,
also nur ist kein Super Durchbruch. Resolution, ne? Weil genau, das ist das, was es jetzt schon gibt. Aktuell mit den neuesten Treibern und einer Beta der NVIDIA-App. Da sollte eigentlich gestern, wir nehmen auf, am Mittwoch, den 14. Januar um die Mittagszeit, mal wieder ganz normal am Mittwoch, da sollte die finale NVIDIA-App eigentlich gestern erscheinen. Jetzt heißt es irgendwie diese Woche. Mhm. Das ist aber schon verfügbar als Beta. Kann man es DLSS 4 und den meisten 3 Spielen aufzwängen. Dieses MFG 6X, das kommt irgendwann im Frühjahr. Und Dynamic MFG, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, könnt ihr euch gerne den Podcast nochmal anhören, wer da mehr im Detail wissen wollt. Okay, und das hat sich Wolfgang, hat sich aber diesen Super Resolution, also das Upscaling plus Kantenglättung schon angesehen in 6 Spielen. Ja.
Also was NVIDIA da ja gemacht hat, ist gesagt, wir sind ja mit DLSS 4 zu einem Transformer-Modell gewechselt. Also vorher war es ja ein Convolutional Neural Network. Jetzt sind sie da gelandet, wo auch ChatGPT läuft, wenn man so möchte, Transformer. Und dieses neue Modell, haben sie jetzt in die zweite Generation gebracht, oder sie haben es halt weiterentwickelt über das Jahr. Sie haben es 4.5 genannt. Ich würde behaupten, sie haben es 4.5 genannt, weil sie keine neuen Grafikkarten hatten, sonst wäre es 4.1. Nun, ist es besser als vier? Also können wir jetzt alle wieder eine Upsampling-Stufe zurückschrauben? Können wir jetzt wirklich Ultra-Performance nutzen statt Performance in UHD, was jetzt mit DLSS 4 der Maßstab war? Ich würde überhaupt nicht mehr, als man das bisher auch schon konnte, wenn man wollte. Also es hat jetzt in der Spitze, also bei dem, was DLSS 4 bestenfalls konnte, ist DLSS 4.5, würde ich behaupten, nicht signifikant besser. Mhm. Ist natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Es gibt hier und da Vorteile, aber nicht in der Spitze. Was das Modell ja verstärkt machen soll, was sich Wolfgang dann entsprechend auch verstärkt angeschaut hat, es soll Probleme lösen, die DLSS-typische Probleme, die eventuell in bestimmten Spielen an bestimmten Stellen auftreten können, wie zum Beispiel Ghosting oder Probleme bei der Darstellung von Wasseroberflächen. Also ganz gezielte Fehlerbehebungen, wenn man so möchte, oder Detailverbesserungen. Und das hat Wolfgang sich angesehen in 6 Spielen und ist da zum Fazit gekommen, ja, das macht es durchaus.
Genau, und es hat aber auch einen Nachteil, es wirkt oftmals etwas unschärfer. Und das war das, du hattest dir vorhin ja auch nochmal 5 von den 6 Vergleichen, glaube ich, angeguckt. Das ist ja bei uns mit diesem, ja, es ist eine Nvidia-Technologie, so ein Server, so ein Browser-Applet, was wir dann einbinden können, was dann unkomprimierte oder weitestgehend unkomprimierte Originalvideos nicht nur als von uns konfigurierten Split-View wie auf YouTube zur Verfügung stellt, sondern es werden wirklich, wenn wir 2 Videos nebeneinander stellen in diesen iCAD-Player oder sogar 3, werden 2 oder 3 parallele Streams geladen. Man kann dann ja auch reinzoomen, man kann pausieren, man kann Frame für Frame abspielen. Genau, es ist interaktiv. Da hattest du dir angesehen und hast gesagt, also für mich sieht das, aber du hast auch nicht auf die Fehlerbehebung geachtet.
Nee, ich bin einfach erstmal, also Wolfgang hat ja ganz gezielt nach Fehlern in Spielen gesucht und die dann gegenübergestellt.
Beziehungsweise er wusste ja aus seinen Techniktests zuletzt, wo die, also er hatte so direkt einen Plan, wo er hingucken
muss. Ja, ich habe mir einfach nur die Bilder angeschaut, ohne voreingenommen auf einen bestimmten Fehler zu achten. Ich formuliere es jetzt mal so rum. Und ich habe da keinen signifikanten Unterschied festgestellt. Ich meine, ja, wenn ich dann gesucht habe nach Bildfehlern, dann habe ich sie auf der Wasseroberfläche vielleicht gefunden. Also das heißt Fehler. Was ist ein Fehler? Definiere Fehler. Es kann ja unschön sein und nicht per se ein Fehler sein. Es ist Artefakte, ja egal. Und ja, da hat dann 4.5 eventuell besser abgeschnitten. Aber im Großen und Ganzen aufs ganze Bild geschaut, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Quantensprung ist. Aber das braucht es ja auch nicht per se im Jahrestakt, denn DLSS 4 ist ja schon, und auch FSR 4 ist ja schon sehr, sehr gut.
Aber lass uns auch nochmal auf diesen Aspekt dann eben zu sprechen kommen, ob das jetzt hilft, aufzurüsten oder eine neue Grafikkarte zu kaufen. Es läuft ja grundsätzlich auf allen RTX, was sehr positiv ist, obwohl auch in dem Fall ja das Datenformat eigentlich nur ab RTX 40 unterstützt wird, hat Nvidia es möglich gemacht, dass es eben auch auf den alten Architekturen läuft, nämlich RTX 20 und RTX 30, AMD, da aber langsamer. Ja, und das da aber langsamer. Und ja, gerade für denjenigen, der noch eine RTX 2000 sein eigen nennt, ist das diesmal wahrscheinlich ein DLSS-Sprung, den man sich gut überlegen sollte zu aktivieren, weil es dann doch nochmal gegenüber DLSS 4, und Wolfgang hat das, glaube ich, in dem Fall nur im Performance-Setting genutzt, schon nochmal über 10% an FPS kostet. Und dann ist wirklich zu überlegen, ist, ob diese 10% FPS-Kosten, die ja nochmal auf DLSS 4, was ja auf den alten Grafikkarten auch schon mehr Verbrauch, mehr Leistung,
also 14% sogar, auf den neuen.
An dem Moment, wo ich hier, ich war hier nicht im Rating. Ob es das wert ist. Sorry. Ja, und da hat Wolfgang war dann schon der Ansicht, RTX 3000, RTX 2000, eher nein. Ja, also das hört sich erstmal sehr gut an, dass es überall läuft. Und natürlich kann man auch gezielt in Spielen sagen, ich möchte jetzt aber DLSS 4 und dann auch noch aktiviert oder explizit festgelegt 4.5 nutzen, weil mir da das Wasser tierisch auf den Geist geht auf meiner RTX 2060. Aber in Performance, was gut nutzbar ist von der Bildqualität her und in Quality aber noch deutlich stärker, das hat er aber nicht getestet, haben aber andere gemacht, ja, verliert man dann doch auch eine ganze Menge Leistung. Insofern ist es gerade für ältere Grafikkarten der Aspekt jetzt keine Rettung und wir kommen dann natürlich noch zu dem anderen Aspekt, der in Zukunft dann noch kommt, nämlich MFG X6, nee, 6X für RTX 50. Ja, das kommt ja nur für RTX 50. Also RTX 40 kriegt jetzt nicht mehr als ein Zwischenbild, Stand jetzt. Auch wenn Jensen, ich glaube, da hatten wir letzte Woche ja drüber gesprochen, ja gesagt hat, neueste KI auf älteren Grafikkarten. Ja, meine Frage halt zu Anfang dieses Segments war natürlich ein bisschen aggressiv und populistisch gestellt. Ne? Also hat uns Nvidia hier nicht allen ein Grafikkarten-Upgrade ohne Super-Hardware.
Ja, das haben sie halt letztes geschenkt. Jahr schon. Also das haben sie halt mit DLSS 4 tatsächlich gemacht. Also ich würde wirklich behaupten, ja, das war so. Also wir sind inzwischen, was DLSS angeht, wenn es eine saubere Implementierung im Spiel ist, in UHD kann man problemlos den Performance-Modus verwenden. Also es ist nicht mehr wie am Anfang von DLSS 2, 3, wo man gesagt haben, ja, Quality in UHD geht eigentlich ganz gut. Wir sind inzwischen wirklich so weit, dass der Performance-Modus in UHD, das kann man machen, das passt.
Und dann ist man auch auf einer RTX 20 schneller als UHD Quality DLSS 3, gehe ich von aus. Habe ich jetzt gerade keine Zahlen vor mir.
Wahrscheinlich.
Auch wenn man halt ordentlich an Leistung.
Aber man muss auf 20 und 30 nicht 4,5 verwenden, ja. Und das ist auch so, das wäre die Kritik, die ich eventuell noch habe. Jetzt haben wir halt wirklich 4 verschiedene aktuelle Presets, Modi für DLSS. Also es gibt ja nicht nur 4 und 4,5, sondern 4,5 ist ja jetzt quasi ein Paket, das 4 Presets anbietet. Davon sind 2 quasi auf Stand von DLSS 4 und es gibt jetzt 2 neue. Eines, was prinzipiell gedacht ist für Quality bis Performance und dann eines, was noch schwerer ist, was noch mehr Rechenleistung braucht, was gedacht ist für Ultra-Performance. Also wenn man von 720p hochgeht auf, nee, Moment, von noch, ja, egal, ich habe die Tabelle jetzt nicht mehr vor Augen, aber wenn man wirklich ja die letzte Eskalationsstufe
aus nichts des Upsamplings macht.
Genau. Und da ist jetzt die Frage, okay, wer wählt jetzt aus, welches Modell genutzt wird? Wird Nvidia es den Spielern zumuten, dass sie das entsprechende Modell auswählen, wo ich sage, das ist ja hanebüchen, genau das sollte nicht passieren, denn wir haben jetzt schon das Problem, dass viele Leute nicht verstehen, wie genau Upsampling funktioniert in Spielen, wie sie das aktivieren müssen, ob sie dann die Auflösung runterstellen müssen selber oder nicht und was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt. Man sollte idealerweise den Spielern das abnehmen. Es kann entweder natürlich sagen, ja, dann sollen die Entwickler einfach hinterlegen, was sie verwenden wollen, in welchem Preset, aber ich glaube, Nvidia wäre vielleicht gut daran getan, dass sie selbst im Treiber implementieren, dass automatisch erkannt wird, welches Modell hier vielleicht angebracht wäre in einem bestimmten Spiel, anhand der Auflösung vielleicht, anhand der Rendering-Leistung der GPU.
Lass mich aber trotzdem nochmal auf meinen Punkt zurückkommen. Also bezogen auf Super Resolution war jetzt 4,5 keine neue Grafikkartengeneration, weil sie, es ist halt nicht so viel besser nochmal, dass ich nochmal eine Stufe aggressiver gehen kann. Ist unser aktuelles Fazit auf Basis dem, was wir uns bisher angeguckt haben. Und auf den älteren Grafikkarten, also älter als RTX 40, frisst es nochmal mehr Leistung, sodass man eigentlich sagen muss, da sollte man es nur dann nutzen, Stand jetzt, wenn man wirklich ein Spiel vor sich hat, wo man DLSS 4 toll findet, weil es einem eben ermöglicht, ein schöneres Bild vielleicht sogar zu mehr Leistung nutzen zu können als mit DLSS 3, weil man halt eine Stufe niedriger gehen kann. Aber das wird er mit dem Wechsel auf 4,5 nur in Ausnahmen in Spielen gelingen erneut, wenn es Fehler macht. Und der MFG-Aspekt, der kommt ja auch nur auf den 50er-Karten letztendlich zum Ziehen. Haben denn dann wenigstens die 50er-Nutzer, die sich jetzt alle eine Super gekauft hätten, haben die dann ihr Upgrade erhalten?
Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu, weil wir darüber ja letzte Woche schon gesprochen haben. Und dieses Feature, das soll ja erst irgendwann im Laufe des Frühjahrs kommen. Das heißt, wir wissen auch nicht mehr als letzte Woche. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, das sagen, was ich letzte Woche gesagt habe. Das ist halt ein Feature, das nach dem, was wir bisher von DLSS 4 kennen, mit vierfach Framegen auf Blackwell, ist es hier ein Feature mit sechsfach, das sich ausschließlich an Nutzer mit einem 360-Hertz-Bildschirm richtet. Und für die macht es dann quasi das, was vierfach Framegen auf einem 240-Hertz-Bildschirm macht. Und auch da würde ich behaupten, irgendwann sind wir halt bei Diminishing Returns, denn Nvidia kann die Latenz nur so weit senken. Also irgendwann gibt es halt die Baseline, die theoretische Latenz, die bei einer bestimmten Frame-Time halt eben anliegt. Man kann sie mit Reflex senken und man kann versuchen, den Input-Lag zu reduzieren beim Maus und den Output-Lag beim Bildschirm, oder das heißt ja auch Input-Lag, aber Aber irgendwann ist man bei null. Man kriegt, also bei theoretisch null will meinen, man ist bei der Latenz oder sehr nah an der Latenz, die halt rein theoretisch schon anfängt über die Rechenzeit eines echten, generierten, nicht generierten, sondern gerenderten Frames. Und man kommt darum nicht mehr drunter. Und wenn wir die Latenz nicht weiter reduzieren können, ja, dann lässt die Zwischenbildberichtigung das besser aussehen. Das ist jetzt wieder diese alte Frame-Gen-Debatte, aber ich würde behaupten, ob wir dann irgendwann 6-fach haben oder 8-fach oder 16-fach oder 32-fach, es sind diminishing returns. Irgendwann ist es nicht mehr interessant und ich würde fast behaupten, dass wir bei x4-fach eigentlich aktuell schon bedient genug sind.
Denn wer hat jetzt und wir brauchen irgendwann neue Grafikkarten, um überhaupt die Basis mal wieder anheben zu können. Auch wenn wir dann möglicherweise wirklich mit DLSS 5 Ultra Performance aus 480p ein UHD-Bild rendern können.
Ja, aber genau. Geht halt eben um die Basis. Ne? Also wir brauchen halt unsere, Wolfgang würde sagen, 50 bis 60 FPS, Nvidia vielleicht 30 bis 40, was ich nicht mit unterschreiben würde. Aber wir brauchen halt unsere 50 bis 60 FPS, um dann FrameGen draufzubauen. Und ob wir dann 4-fach oder 6-fach haben oder nur 1-fach, es macht keinen Unterschied. Wir brauchen trotzdem die gleiche Basis. Und diese Basis erhöht sich nicht, wenn wir mehr FrameGen haben. Das heißt, Grafikkarten werden nicht stärker durch FrameGen. Die Ausgabe wird angenehmer, aber die Grafikkarten bleiben auf dem Niveau, wo sie vorher schon waren.
Stichwort 60 FPS, da habe ich mich die Tage auch mal wieder mit Wolfgang darüber unterhalten. Ich hatte nämlich zum Start in das neue Jahr und zum Runterkommen vor der CS abends immer mal was gespielt, Fabian? Kannst du es dir vorstellen?
Highness of Pagonia?
Ja, habe ich wirklich gemacht. Ich habe die Kampagne angefangen und um dann mich aber nicht irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden einzuschließen, habe ich das an meinem ZenBook S16 mit Ryzen AI, warte mal, wie war es nochmal, 9 HX370 Strixpoint gemacht.
Hast du gerade diese Drehscheibe rausgeholt und den Namen zusammengesetzt.
ich habe mit großer Freude mit so 25 bis 30 FPS gespielt. Oh. Es ist natürlich, was ist deine erste Reaktion? Ich habe sie nicht gehört.
Ich habe bemitleidenswert gesorgt.
Ja, weil das Notebook hat natürlich eine native Displayauflösung von 2880 mal schieß mich tot. Und ich wollte da nicht runter, weil das wirkt doch dann schnell sehr matschig. Das Spiel selber hat ja nur FSR 1, da wollte ich auch nicht hin. Ich habe dann auf Mittelpreset das Spiel gespielt, wollte auch nicht weiter runter, weil dann verschwinden wirklich so viel schöne Wuseldetails. Und ja, du weißt, ich bin ja jemand, der Comanche 3 mal mit 3 FPS gespielt hat.
Du hast die Slideshow genossen.
Und nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Mir ist schon klar, dass es mit 60 FPS mehr Spaß machen würde. Man dreht die Karte dann doch häufiger, als man glaubt. Und man scrollt auch mehr, als man denkt. Ja, natürlich geht auch das. Und nein, in einem kompetitiven Online-Multiplayer-Shooter würde ich das auch nicht machen. Aber wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, was man machen kann, um jetzt keine neue Grafikkarte kaufen zu müssen. Ja, da kam der Aspekt noch nicht bei rum. Natürlich kann man auch in den sauren Apfel beißen und ein Spiel dann mal nicht perfekt mit 60 plus Render-FPS spielen.
Also so ein Spiel ist ja prinzipiell besser dafür geeignet, das mit 30 FPS zu spielen als CS2. So.
Ja.
Wenn, dann bei sowas. Aber
genau, das wollte ich einfach als kleinen Blick hinter die Kulissen in mein Privatleben und weil es thematisch gepasst hat, noch einwerfen. Ich würde dann noch zu unserem letzten Thema kommen, Fabian, wo du im Vorfeld gesagt hast, ich weiß gar nicht, interessiert das, das kennt doch keiner, aber ich fand die Diskussion mit dir darüber gestern eigentlich ganz interessant und deswegen dachte ich mir, wir können sie doch an dieser Stelle nochmal führen. Und zwar habe ich gestern intern einen Vorschlag als einen Inhaltsvorschlag eingestellt. Da ging es um einen neuen Raytracing-Benchmark, also Path-Tracing-Benchmark, der alles tötet. Und man könnte da natürlich eine schöne Überschrift, oder was heißt natürlich, man hätte da Überschriften machen können wie nur 2 FPS auf einer 5090. Also hier wird mal so richtig gezeigt, was die Karte nicht kann. Und dann hast du am Nachmittag mir dann irgendwie Feedback gegeben und gesagt, du hast dir das jetzt mal ein bisschen angeguckt und du siehst das durchaus kritisch. Und uns geht es jetzt gar nicht darum, den Entwickler dieses Benchmarks zu kritisieren, sondern warum, also was sollte man auch bedenken, wenn man so einen neuen Benchmark sich anguckt, sagt so, wow, also hier wird ja mal dagegen ist ja Steel Nomad und alles, ne, von vorgestern. Jetzt geht's mal richtig ans Eingemachte.
Ja, das ist jetzt wieder ein Testpanel, ob sowas überhaupt irgendwen interessiert. Denn das, was du gefunden hast, ich habe keine Ahnung, was das für eine Website ist. Gaming67.com. Keine Ahnung. Und ich habe
auch es gefunden auf dem, ich zitiere Volker, Tabloid WCCF Tech.
Da gab es die Überschrift mit dieser Benchmark kriegt eine 5090 klein. Ne? Und was ist die Headline des Ganzen? Radiance Raymarching Benchmark. Das heißt, wir haben hier kein Raytracing, wir haben auch kein Path Tracing oder Full Raytracing oder sonst irgendetwas. Wir haben Raymarching. Das ist was anderes tatsächlich.
Also ein Marsch der Strahlen.
Ja, so könnte man es formulieren, aber dieser Marsch, der erfolgt in sehr vielen Etappen. Was das macht, ist, beim Raytracing haben wir die Situation, dass wir einen Strahl in eine Szene hineinschießen und diese Szene gegeben ist, idealerweise als Bounding Volume Hierarchy.
Das BVH. Heißt,
genau. Das heißt, wir haben salopp gesagt so eine Art binäre Suche, in dem Sinne, dass wir haben unseren Raum aufgeteilt in einen Quader und diesen Quader, sagen wir mal, Würfel, und in einen Würfel passen jetzt wieder 8 Würfel rein. So, das kann man, denke ich, intuitiv verstehen. Wir schicken den Strahl in den Raum rein, dann schauen wir, in welchem Würfel landet er, und dann wissen wir schon, okay, wenn der nur in einem oder durch 2 Würfel durchgeht, dann können wir alle anderen Würfel ignorieren. Wir schauen uns diese beiden Würfel an, wir teilen die wieder in jeweils 8 Würfel und schauen dann, okay, in welchen Würfeln liegt der Strahl jetzt? Und so arbeiten wir uns relativ effizient herunter, bis wir irgendwann beim einzelnen Polygon, beim einzelnen Dreieck angekommen sind, durch das der Strahl verläuft oder auf das der Strahl trifft. Und erst dann passiert etwas mit diesem Strahl. Ne? Also er kann absorbiert werden oder das ist vielleicht ein emittierendes Polygon, was selber Licht auswirft. Vielleicht ist es reflektierend, vielleicht ist es translucent, wie dem auch sei. Hier passiert was vorher mit dem Strahl aber nicht. Erst wenn er einen Treffer hat. Bei Raymarching ist es eine andere Geschichte. Da schicken wir den Strahl aus, aber nur für eine bestimmte Distanz. Und dann checken wir, was passiert hier. Was geht ab? Wir sammeln Werte aus unserer Umgebung und dann schicken wir den Strahl wieder eine bestimmte Distanz aus. Diese Distanz wird so berechnet, dass man sagt, sind wir hier auf was gestoßen? Wenn nein, dann erhöhen wir die Distanz. Wenn wir auf was gestoßen sind, dann verringern wir sie, sodass wir nichts verpassen. Das eignet sich zum Beispiel, um volumetrische Grafiken zu erstellen. Das Szenario, was ich im Studium kennengelernt habe dafür, war, man hat einen CT-Scan oder Computertomographie, irgendwie sowas, diese sich drehenden Riesenmagnetdinger im Krankenhaus, in die man reingefahren wird.
MRT.
Genau das, so. Und man hat davon die Rohdaten und man möchte die in einem 3D-Bild visualisieren. Ne? Also man kann sich, denke ich, vorstellen, was ich meine.
Das Hirn vor einem.
Ja, genau. Zum Beispiel das Hirn. Und dann sieht man halt, man kann den Schädel sehen, man sieht darunter das Hirn in so einer halb durchsichtigen 3D-Grafik. Und sowas kann man mit Raymarching visualisieren. Man schickt quasi einen Strahl in die Messdaten rein, die man gesammelt hat, und man schaut halt, okay, was haben wir hier? Knochen? Naja, dann mache ich halt relativ deckend und Gewebe, vielleicht nicht ganz so hohe Sättigung, und irgendwann hat man halt 100% Sättigung erreicht, dann ist der Ray fertig. Jetzt ist irgendjemand, ich weiß gar nicht wer, aber halt die Person, die diesen Benchmark gemacht hat, auf die Idee gekommen, hey, lass das mal für Computergrafik für ein Spiel verwenden. Und das Spiel, das ist so eine Art, was ist denn das? Ja, keine Ahnung, es sieht aus wie Tetris, aber es ist kein Tetris.
Ja, also, wollte gerade sagen. Ja, oder Astro, nee, wie heißt es? Ist es Astro? Nee.
Also
ja,
es ist Tetris. Eigentlich also, was grafisch sehr minimalistisches. Es hat keine realistische Grafik oder sowas, es ist eigentlich nur... Man würde behaupten, es ist low-poly und es hat uniforme Farben, es kommt ohne Texturen aus. Also eigentlich etwas, wo man denken sollte, das kriegt jedes 5 Jahre alte Smartphone ohne Hardwarebeschleunigung im Browser flüssig hin. Und diese Person hat das aber nicht mit Raytracing oder Path Tracing umgesetzt, sondern mit Raymarching. Und das kann man machen. Man kann Raymarching verwenden, um eine Computergrafikszene in einem Spiel darzustellen. Aber man sollte es nicht tun. Warum nicht? Dieses Raymarching, was ich gerade beschrieben habe, man geht ein bisschen weit. Man berechnet erstmal, wie weit man gehen muss. Dann kommt es davon ab, wo man gerade ist, was gerade um einen herum passiert und geht dann wieder einen Schritt und dann wieder einen Schritt und dann wieder einen Schritt. Das ist eine riesige sequentielle Abfolge für jeden Strahl, die außerdem bei jedem Strahl individuell ist. Und sehr rechenintensiv, wirklich sehr rechenintensiv, weil man immer wieder berechnen muss, was ist meine Schrittweite und man muss die Daten, auf die man stößt, man muss sie entsprechend erstmal erschließen und dann halt verarbeiten und dann zusammensetzen zu einem Bild, bis der Strahl gesättigt ist. Also sehr iterativ. Wenn wir uns jetzt anschauen, was kann eine Grafikkarte gut, dann ist es parallelisierbar. Ja, genau, das ist parallelisierbare Arbeit. Also man nennt das dann Single Instruction Multiple Data oder Single Instruction Multiple Thread. Bei NVIDIA klassischerweise ein Warp, das heißt 32 Shader arbeiten im Gleichschritt Operationen ab. Sie kriegen vielleicht unterschiedliche Daten gefüttert, aber sie machen zur gleichen Zeit das Gleiche, was halt extrem viel Overhead reduziert. Und das ist die Stärke von Grafikkarten, warum die schneller sind als CPUs, wenn es um Grafikberechnungen geht, weil in Grafikberechnungen in der Regel sehr gut parallelisierbar sind.
Ja.
Wenn wir jetzt allerdings 32 dieser Shader, dieser FP32 Alus darauf ansetzen, Raymarching zu machen, dann wird die GPU das starten auf ihrem Warp auf 32, aber relativ schnell wird der erste sagen, Moment hier, ich muss neu berechnen. Mhm. Und wenn der das neu berechnen muss, dann kann er das machen, aber alle anderen Threads müssen auf ihn warten. Und es ist ja nicht nur einer, auf den gewartet werden muss. Jeder wird andauernd das ganze Konstrukt aufhalten und sagen, wartet auf mich. Und dann wird er eine Berechnung machen, die darüber hinaus auch noch relativ komplex ist und überhaupt nicht für GPUs geeignet sind. GPUs sind nicht gut darin, komplexe Berechnungen zu machen. Sie sind sehr gut darin, sehr viele einfache Berechnungen sehr schnell zu machen. Was man hier macht, ist sehr wenige, sehr komplexe Berechnungen nicht parallelisierbar, also bei Raymarching. Das heißt, das ist ein Worst-Case-Szenario für die Auslastung von Grafikkarten. Man wirft, salopp gesagt, 31/32 der Leistung weg, weil man sie behandelt, als wäre sie eine CPU.
Siehst du, und an sowas denke ich auch selber nicht, wenn ich solche Headlines sehe und erstmal denke, wow, da hat ja jemand richtig. Also, wie gesagt, es geht ja auch gar nicht, die Leistung zu schmälern, ne? Aber ich denke ja erstmal, es hat jemand geschafft mit einer absurden Grafik, warum auch immer, so wie man es sonst auch gewohnt ist, eine 5090 zu grillen. Und hoffentlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes. aber das, ja, dafür bin ich dann eben zu viel Maschinenbau-ing als das, was du gerade lernst oder wirst. Und insofern finde ich das immer spannend. Aber du hast gerade auch noch gesagt, auf den Shadern, weil mit den RT-Cores hat das am Ende ja auch nichts
zu tun. Genau, also das sind Berechnungen, die können die RT-Cores nicht einfach weil sie dafür nicht gemacht sind. So, und das ist so ein bisschen der Aufhänger des Ganzen, denn jetzt kann man sich fragen, warum macht er das denn? Er sagt, naja, wenn wir uns mal Grafikkarten da stelle jetzt, dass es ein AI ist, ich weiß es wie gesagt nicht, vielleicht ist es auch ein Team, aber es wird unterstellt, Grafikkarten entwickeln sich im Großen und Ganzen von Fixed-Function-Pipelines und konkreter Hardware-Beschleunigung hin zur Software-Beschleunigung. Was er damit meint, ist, dass wir die Grafik-Pipeline, die wir ursprünglich vor 20, 30 Jahren in der Grafikkarte in Hardware gegossen hatten, also wo wirklich ein Pixel einem Datenpfad auf der Grafikkarte gefolgt ist und am Ende dann als Bild rauskam, das haben wir ja nicht mehr. NVIDIA hat ja irgendwann die Programmable Shaders eingeführt. Irgendwann wurde alles zu Programmable Shader, so wie wir es jetzt aktuell haben. Das heißt, wir haben ganz viele Multi-Werkzeuge auf der Grafikkarte, die im Gleichschritt halt idealerweise das Gleiche machen sollen, aber sie können alles machen, sodass die Entwickler halt eben wirklich, also die Engine-Entwickler dann in dem Fall, wirklich die Hoheit darüber haben, welche Teile der Grafikkarte, welche Teile ihrer Engine, meine ich, ihrer Computergrafik, sie betonen wollen und die Grafikkarte permanent zu 100% auslasten können, weil nicht irgendwelche Teile brach liegen, die die Engine vielleicht gar nicht braucht. Und das hat dann ja auch die ganze Geschichte mit KI erst eröffnet. Also, aber er sagt halt, der Trend geht dahin. Also sollten wir doch, blickt er in die Zukunft und sagt, dann machen wir das halt wirklich Brute Force in Software. Ne? Also er hat bei seiner Implementierung absichtlich und penibel darauf geachtet, dass sie nicht Hardware beschleunigt ist und dass sie nicht die effizienten Möglichkeiten, die die Grafikkarte für Raytracing zur Verfügung stellt, nutzen kann. Mit Raytracing sowieso nicht unbedingt möglich, aber er hat es absichtlich so gemacht. Mhm. Weil er meinte, naja, da geht der Trend hin. Er hat gemeint, Raytracing-Cores sind eine Übergangsgeschichte. Das gibt es jetzt, weil die Grafikkarten noch zu schwach sind, um das in Software zu machen. Ne? Siehe Lumen in der Unreal Engine 5. Aber das wird irgendwann wieder verschwinden. Und das hat er dann auf alles bezogen in der Grafikkarte. Und das ist mir, glaube ich, zu pauschal. Denn wir haben ja zum Beispiel auch noch so Sachen wie ROPs oder wir haben die Tensor Cores. Und die werden nicht verschwinden. Das sind dann einfach spezielle Hardware Bausteine, die für bestimmte Probleme konkret angepasst sind. Ja, man kann nicht das komplette Spiel auf dem Tensor-Core rendern. Das funktioniert nicht. Wir werden den Tensor-Core trotzdem nicht verlieren, weil er halt eben neuronale Netze so schnell beschleunigen kann. So
ja, gut. Ja. Ja. Ja, und wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, dass wir von Nvidia wahrscheinlich nicht in naher Zukunft nochmal viermal so große GPUs sehen werden, die sie aber bräuchten, um die Rechenleistung massiv zu erhöhen auf einem Prozess, der kaum noch Miniaturisierung zulässt.
Das kommt auch noch dazu.
Weil die Grafikkarten immer mehr Cache benötigen, um schnell zu bleiben.
Ja. Also finde ich die Prämisse zu sagen, das hier zeigt die Zukunft, weil wir 100% Brute Force rendern, ohne Tricks.
Ist zumindest ein bold Statement, was dem von Jensen mal entgegensteht.
Genau, und es steht exakt dem entgegen, was Nvidia sagt. Wo Nvidia sagt, und das ist jetzt nicht negativ, es ist nicht negativ zu tricksen bei Computer-Hardware, ganz im Gegenteil, Computer-Grafik meine ich. Computer-Grafik war schon immer ein Tricksen, es ist immer nur Trickserei. Ja. Man hat es noch nie so gemacht, wie er es hier gerade, also wie dieser Benchmark es macht, ohne Tricks, denn das ist smart, Tricks zu nutzen. Und wenn Jensen sagt, wir müssen die Tensor-Cores, wir brauchen Raytracing-Kerne, das wird nicht Jensen sagen, sondern Nvidia-Entwickler, weil das sind Tricks, die uns helfen, besseres Ergebnis zu erzielen mit weniger Rechenzeit. Ja, das ist richtig so, das stimmt. Und ich sehe da mittelfristig keine Abkehr von. Wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, in 30, 40 Jahren, oder vielleicht sogar schon in 20 Jahren, ja wahrscheinlich, dass jedes beliebige Smartphone ein Unreal Engine 5 Spiel mit Path Tracing darstellen kann im Browser. Ja.
Und wir spielen trotzdem alle noch Clash of Clans.
Kann sein, aber ich
tue das jetzt nicht.
Aber nur weil die Leistung so hoch steigt, wird das ja nicht heißen, dass die Anforderungen stagnieren. Das heißt zum einen das. Das heißt, ich würde behaupten, auch dann, wenn das Smartphone in der Lage ist, The Witcher 4 mit voller Grafik im Browser zu rendern, werden aktuelle Grafikkarten, sofern es sie denn noch geben wird, immer noch spezielle Hardware-Features implementieren, die große Boosts geben. Und dann stelle ich mich halt die Frage, okay, was ist das denn für ein Benchmark? Es ist eine nette Spielerei, es ist ein cooles Projekt, es ist auch interessant, vielleicht führe ich das auch mal selber aus. Ich glaube, er hat leider nicht den Source-Code bereitgestellt, aber ich würde es halt nicht Benchmark nennen, denn das ist halt ungefähr so viel Benchmark wie, ich meine, wir hatten noch mal die Geschichte vor ein paar Jahren, dass man Crysis auf einem Threadripper in Software rendern kann, ohne Grafikkarte. Mhm. Erinnerst du dich da dran?
Vage.
Ja. Und da würde man ja schon als Spieler sagen, ja, warum sollte man das machen, wenn man eine Grafikkarte hat? Aber selbst das ist sehr viel sinnvoller als das hier. Weil man da wenigstens ein Ergebnis gerendert hat, das grafisch beeindruckend ist. Hier geht man halt hin und sagt, wir haben ein Ergebnis, das ist grafisch nicht beeindruckend. Wir haben einen Algorithmus, wir haben eine Computergrafik, die absichtlich maximal ineffizient ist. Wir verwenden Datenstrukturen und Berechnungen, die nicht zu einer GPU passen. Und ja, dann läuft es halt schlecht. Und dann denke ich mir, ja, okay, ist cool, aber warum? Und was soll das jetzt benchmarken? Ne? Also das Ergebnis dieses Benchmarks interessiert halt. Also das.
Ja, es ist halt, ich hatte ja eingangs gesagt, uns ging jetzt ja eigentlich auch nicht darum, die Arbeit als solche zu kritisieren. Ja. Ich fand es interessant, dass du mir jetzt nochmal en Detail und nicht nur schriftlich wie gestern auf dem kurzen Dienstweg nochmal erklärt hast, warum man eben nur 2 FPS auf einer 5090 hat und wie das einzuordnen ist. Und ich glaube, wir werden es auch bei diesem Inhalt hier im Podcast dazu belassen, weil das ist dann die Zeit, die in die News fließt, nicht wert. Ihr habt ja einen ganz exklusiven Inhalt gerade zu Ohr bekommen. Das gibt es nur hier im Podcast und nicht anderswo auf Computerbase. Auch sowas braucht man ja hier in unserer kleinen, gemütlichen Runde mal. Fabian,
ja, hast du deine Erklärung bekommen?
Ja, ich bin selten so befriedigt aus diesem Podcast gegangen wie heute. Ich fand es super spannend.
Ich will das aber auch nicht schlecht reden. Also wie gesagt, das ist ein cooles Projekt, der hat da viel Arbeit reingesteckt, der hat das auch ordentlich technisch dokumentiert. Ich frage mich halt nur, was heißt warum, aber ich finde halt den Spin zu sagen, das ist ein neuer Benchmark. Also ich kann auch auf einer Grafikkarte einen Kryptominer laufen lassen und nebenher Candy Crush rendern und sagen, oh, guck mal, es ruckelt, aber das ist trotzdem kein guter Benchmark dann. Ja.
Aber hast du es schon gemacht? Nein, ja. Und er hat es halt einfach durchgezogen. Ich gebe noch eine Hausaufgabe und einen Ausblick und beides gehört zusammen. Wolfgang hat sich die Woche ja schon ein Anti-Melt-Cable angesehen, das verhindern soll, dass RTX 50 und die wenigen Radeons, die auch auf 12 Volt 2x6 Anschlüsse setzen, über den Jordan gehen. Er wird sich höchstwahrscheinlich zu Freitag, wobei, komm, sind wir ehrlich, der Artikel ist auch schon fertig, aber unser Release-Fahrplan sieht ihn erst für Freitag vor. Auch WireView Pro 2 von Thermal Grizzly, aka Roman der Bauer Hartung, angesehen haben. Und das wird nächste Woche ein Thema im Podcast sein. Und da würde ich gerne mal wieder eine Hausaufgabe stellen. Erstens, wer von euch hat sich sowas schon bestellt oder nennt es schon sein eigen? Warum? Was verspricht er sich davon? Was sind vielleicht aber auch weiterhin Ängste und Sorgen, die er hat, wenn er daran denkt, dann in Zukunft so weiterzufahren? Oder was tut ihr denn jetzt ganz konkret, um zu verhindern, dass euch das an euren sauteuren Grafikkarten passiert, die man aktuell jetzt auch nicht so leicht ersetzt bekommen würde? Ja, die Garantie der Early Adapter, die nähert sich ja demnächst dann in vielen Fällen schon dem Ende. Ja, Anfang Februar haben dann viele von euch, die anfangs sehr viel Geld ausgegeben haben, für die ganz großen Modelle das erste Jahr Garantie durch. Und wie fühlt ihr euch da? Und ich weiß, da gab es schon Rückmeldungen in dem einen oder anderen Thread zum Thema, aber ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal aufgreifen. Und vielleicht habt ihr auch noch Fragen zu dem ganzen Thema. Also ein Test zu diesem Kabel von Cybernetics, was es Stand jetzt nicht zu kaufen geben wird. Warum? Da gehen wir nächste Woche auch nochmal im Detail drauf ein. Kamen ja auch schon Fragen wie, ja, was macht man denn aber, wenn das Ding dann meldet? Es ist ein Problem aufgetreten. Schmeißt man dann alles weg und kauft alles neu?
Also wenn man nicht gerade eine 5090 hat, dann ist ja die ideale Lösung, das Power Limit auf 220, 250 Watt zu stellen und die Grafikkarte zu undervolt. Das schafft das Kabel also noch.
Eure Gedanken zum Thema für nächste Woche, dann können wir das vielleicht auch als Input nutzen, sofern ihr denn euch meldet und nächste Woche dann mal nochmal zu dem Thema ein kleines, umfassenderes Segment schnüren. Fabian, zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass der Frosch mal bei dir zugegen gewesen ist.
Ja, er hat sich gemeldet. Mal schauen, was Podcast daraus gemacht hat.
Und ich wünsche dir deswegen weiterhin gute Genesung. Fang dir nichts Neues ein. Unseren Zuhörern wünsche ich auch, bleib gesund. Wir sprechen uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Tschüss.